Sehr schön, ihr seht das Thema hier und auf errettet hätten wir uns auch einigen können nach deinem Einstieg mit Jona heute Morgen. Also ihr werdet gleich sehen, dass wie sich da der Kreis schließt und die Checker unter euch sagen vielleicht jetzt schon, ja, das könnte man doch auch anders schreiben, dieses R-reich in zwei Worten und das R dann groß. Und dieses Wortspiel ist natürlich ein bisschen bewusst da drin. Also er reicht. Und die Herausforderung, die Challenge für heute Morgen und für unseren Alltag vielleicht auch dauerhaft als Christen, Glauben sichtbar machen. Wie geht das eigentlich? Und die erste Frage so an uns, die mich auch immer wieder bewegt, weshalb eigentlich und wollen wir das wirklich? Wollen wir das wirklich Glauben sichtbar machen? Will ich das überhaupt? Zwei Schuhverkäufer werden in ein Drittland geschickt, um Schuhe zu verkaufen und der erste schickt nach 4 Wochen eine E-Mail an seine Firma zurück und sagt, schickt mir ein Rückflugticket, das ist alles sinnlos hier, die Leute laufen alle barfuß rum. Der zweite schickt auch nach 4 Tagen ein E-Mail an seine Firma und sagt, ich brauche dringend mehr Schuhe, ich brauche dringend mehr Mitarbeiter, wir werden über Jahre zu tun haben, wir müssen hier mehrere Niederlassungen im Land aufbauen, es ist richtig was zu tun, denn die Leute laufen alle barfuß rum. Die gleiche Situation, aber ein völlig anderer Blick auf die Menschen und auf diese Situation. Welches E-Mail würden wir schicken in Bezug auf unser geistliches Thema Glauben sichtbar machen, den Nächsten zu erreichen, die Menschen zu erreichen? Welches E-Mail würde ich schicken? Das, was wir da anzubieten haben als Christen und als Kirche, das braucht heutzutage kein Mensch mehr. Es ist so harter Boden, alles sinnlos. Oder gerade in heutiger Zeit eine Mega-Nachricht, die wir zu verkünden haben. Wir müssen raus zu den Menschen, wir brauchen den Kontakt, das Evangelium der Rettung muss weitergesagt werden. Welches E-Mail würde ich schicken? Es gibt so ein Motto, was ich in jeder Predigt unterbringe, egal wie das Thema ist. Und dieser Satz heißt, wer etwas will, sucht Wege und wer es nicht will, sucht Gründe. Wer etwas will, sucht Wege, wer es nicht will, sucht Gründe. Oder das gilt für viele Situationen des Lebens oder wie habt ihr euren Partner, Partnerin gefunden? Nicht? Passt auch dazu. Liebe macht tatsächlich erfinderisch, oder? Und Liebe zu den Menschen oder zu Situationen wirft plötzlich einen ganz neuen Blick auf die Situation. Schickt mir ein Rückflugticket oder schickt mir mehr Mitarbeiter, mehr Arbeiter in den Weinberg. Wir werden richtig viel zu tun haben. Der Predigttext für heute Morgen steht in Jesaja 52, die Verse 7 bis 12 und ich lese das aus der Basisbibel. Die Überschrift der Freudenbote kommt. Wie schön! Der Freudenbote kommt über die Berge gelaufen. Er bringt eine gute Nachricht und verkündet Frieden und Rettung. Er ruft Zion zu, dein Gott herrscht als König. Hört ihr es? Die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln alle vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht den Freudengeschrei aus und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Sogar in den fernsten Ländern der Erde sieht man, dass unser Gott uns rettet. Macht euch auf! Macht euch auf, zieht weg aus Babylon, rührt nichts Unreines an, zieht weg aus der Stadt und reinigt euch, wenn ihr die Tempelgeräte zurückbringt. Diesmal werdet ihr nicht in Eile wegziehen und euch nicht fluchtartig auf den Weg machen, denn der Herr zieht vor euch her. Der Gott Israels geht als Letzter in eurem Zug. Wir gehen jetzt so ein bisschen am Bibeltext entlang und der Vers 7 beginnt mit zwei Worten. Also die Überschrift der Freudenbote kommt und dann wird rausgehauen dieses Wie schön. Und das ist so eine erste Frage an mich. Ja, wie schön finde ich das denn noch? Wirklich schön? Freuen wir uns über den Freudenboten? Freuen wir uns über das Evangelium? Oder ist unser Christsein schon so viel Kilometer abgespult, dass das alles Routine ist, die Sonntagsgottesdienste, die Botschaften, die wir hören, das Wort Gottes, was wir lesen. Und die Kritiker sagen ja oft so, wenn man den Christen das ein Stück abspüren würde, mit dieser Freude oder mit dem, was da Jesus angeblich getan hat und so. Und gut, ich habe ja gesagt, ich als sturer Sauerländer habe da ja eine Ausrede mit der Freude. Wir freuen uns ja mehr nach innen. Also, bei euch mag das anders sein. Freudenbote, hebräisch, gute Nachrichtenbringer. Gute Nachrichtenbringer. So eine Frage ist, hat uns oder wie hat uns denn die gute Nachricht schon erreicht? Und ich stelle mir da so zwei Gruppen von Christen, von Geschwistern vor. Die eine Gruppe, die sagt, ich habe es erreicht. Ich wurde erreicht, er, Jesus Christus, das Evangelium hat mich erreicht und das reicht. Er reicht. Gott und ich, Jesus und ich, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, danke, Amen. Ihr Lieben, es gibt ein Christsein, das ist über das Niveau dieses Kindergebets nicht hinausgekommen. Und das ist oft ein Christsein, was auch sehr lieblos und arrogant rüberkommt. Ich bin erreicht. Ich hab, was du nicht hast, sagen wir unseren Nächsten von oben herab. Und das reicht. Und dann gibt es die anderen, auch durch das Evangelium erreicht, auch durch Jesus Christus erreicht. Aber sie würden sagen, wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben einen Auftrag. Wir brauchen noch mehr Arbeiter in den Weinberg. Ich bin durch Jesus Christus erreicht und erfüllt und geliebt. Und genau das mit dieser Rettung, das möchte ich weitergeben. Nicht nur, weil es ein biblischer Auftrag ist, sondern weil ich so geliebt bin und so viele Erfahrungen mache mit der Bibel und mit Jesus Christus. Und wer jetzt sagt, ja, in dieser zweiten Gruppe wäre ich so gerne, das dürfen wir vielleicht neu erbitten und sagen, Herr, schenk mir diesen Wunsch, gib mir diese neue Liebe, gib mir dieses neue Brennen, gib mir diese neue Freude, gib mir diese neue Sehnsucht, dass ich wegkomme von einem damals Christsein. Du fragtest mich, mit welchen Diensten ich so unterwegs bin und dazu gehören auch Seminare und Workshops und so und oft sind es auch Einzelgespräche oder ich werde in Seniorenkreise eingeladen, um unsere Arbeit vorzustellen und insbesondere dort in den Seniorenkreisen höre ich so viele Damals-Geschichten. Damals im Jugendbund, damals, als ich zum Glauben gekommen bin, damals vor die Freizeit und so. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die oft so eine Damals-Geschichte, damals im CVHM Lüdenscheid, wo ich zum Glauben gekommen bin, oder damals in der Teestubenarbeit in Altena, wo es und so weiter. Und meine Frau hat mich irgendwann mal gefragt, sag mal, als ich anfing, diese Geschichten zu erzählen, wie lange ist das eigentlich her? Und es war damals schon 35 Jahre her, als ich so auf diesem Trip war. Und irgendwann habe ich kapiert, ich kann doch von diesen Damals-Geschichten nicht leben. Und diese Damals-Geschichten interessieren auch meinen Nachbarn und denjenigen, der vielleicht auf der Suche ist, nicht. Wisst ihr, die Menschen wollen wissen, was erlebst du denn heute mit deinem Jesus? Wie war das denn letzte Woche mit dem Wort Gottes und dir? Und was hat er mir heute zu sagen? Und wo kann er mir heute helfen? Nicht diese Damals-Geschichten. Und wahrscheinlich schwanken wir so zwischen dieser Gruppe 1 und dieser Gruppe 2. Und ich gestehe, selbst als jemand, der als sogenannter Hauptamtlicher unterwegs ist, es gibt oft Situationen, da hast du keine oder ich keine Lust mehr auf Menschen. Da bin ich in dieser Gruppe 1. Ich habe es erreicht, Herr Jesus und ich, danke, es reicht. Ich möchte nicht mehr. Aber unser Auftrag ist, in dieser Gruppe 2 zu sein. Diesen Blick, wie dieser Schuhverkäufer, ganz anders auf die Menschen und auf die Situation zu haben und diesen Blick zu haben, Herr, wir brauchen Arbeiter im Weinberg, es gibt so viel zu tun. Und was tut der Freudenbote? Hier geht es im Vers 7 weiter. Er bringt eine gute Nachricht und verkündet Frieden und Rettung. Da haben wir wieder das Wort. Konkret geht es hier im Bibeltext um die Rettung des Volkes Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Es ist eine Botschaft des Trostes, der Hoffnung, damals mitten in Krieg, Krankheit, Armut und Leid, Einsamkeit und Trauer. Also schlimmere Situationen wahrscheinlich als weltweit heute. Wort Gottes ist uns aber auch deshalb gegeben, dass wir es immer wieder für unsere Situation heute anwenden. Und das hebräische Wort für Rettung beinhaltet den Namen Jeschua. Und Jeschua im Neuen Testament häufig verwendet, um genau das zu beschreiben, um Erlösung und Rettung zu beschreiben. Erlösung und Rettung durch was, durch wen? Durch Jesus Christus. Und das Spannende, was hier aus diesem alttestamentlichen Text jetzt deutlich wird, ist, dass die Bedeutung von Rettung in der gesamten Bibel von zentraler Bedeutung ist. Im Alten Testament angefangen bis ins Neue Testament hinein. Und manchmal frage ich mich, kann es sein, dass wir uns deshalb so wenig freuen, weil wir das Evangelium als Christen oder als Gemeinden, als Kirchen so niederschwellig gemacht haben? Und so wenig trauen, dass es um Rettung geht. Dieses Wort als sperriges Wort erklären, dieses Wort Rettung als ein Unwort erklären, als ein Wort, was heute niemand versteht und was man dann eher nicht benutzt und bis zur Unkenntlichkeit und umschreibt. Und dann kommt diese Situation heraus, in der wir zumindest in Deutschland heutzutage sind. Dann wird das Evangelium auf mehr Mitmenschlichkeit oder ein bisschen Werte und Hauptsache anständig, das ist dann so der kleinste gemeinsame Nenner. Und hier im Text sehen wir aber, lesen wir etwas ganz anderes. Es geht um Rettung. Und das ist schon ein bisschen mehr als irgendwie ein Pflaster auf die Wunde oder ein kleiner Verband und das wird schon wieder mit dem Arm und so. Rettung ist nicht irgendwie ein Trostpflästerchen oder ein bisschen Wellness-Evangelium. Und wenn wir so Probleme mit diesem Wort haben, frage ich mich oft, wie ist es eigentlich belegt, dieses Wort Rettung? Negativ? Oder positiv? Erdrückend oder hoffnungsvoll? Woher kommt das eigentlich? Und ich vergleiche das mal mit einem Arzt. Da ist ein schwerkranker, todkranker Patient und der erste Arzt sagt, da können wir nur noch palliativ schmerzlindernd helfen, sonst ist nichts mehr zu machen. Schlechte Nachricht, oder? Negativ. Kann man so sagen. Und dann ist der andere Arzt, der sagt, das sieht schlecht aus, eigentlich kann man nichts mehr machen, aber wissen Sie, ich kenne da einen Spezialist, der kann helfen und der kann retten. Und plötzlich diese gleiche Situation positiv, oder? Ihr lieben christliche Gemeinden und wir Christen sind hoffentlich die, die den Spezialisten kennen. Und sind hoffentlich die, die dem Nächsten vom Spezialisten erzählen und erzählen wollen. Christen und christliche Gemeinden sind die, die auf den Retter hinweisen und sagen können und sagen dürfen, ich kenne da einen Spezialisten, der kann retten. Und bilden wir nicht, uns nicht ein, dass wir die Spezialisten sind oder unsere Kirchen oder Gemeinden oder unsere Rechtgläubigkeit oder irgendetwas. Nein, wir sind die Hinweisgeber auf diesen Spezialisten. Um es noch deutlicher zu machen, ich habe mal ein ganz aktuelles Bild mitgebracht. Diese Tage geht ja durch die Medien das furchtbare Erdbeben in Venezuela. Und man sieht, wie sich Retter gefreut haben, wenn sie selbst 48 Stunden nach dem Unglück oder 4 Tage später noch Menschen finden. Und die Journalisten fragen, ja, was machen sie? Fragen die Retter, was machen sie denn hier? Ja, dumme Frage. Wir wollen Menschen retten und es ist unser Hauptanliegen, da noch Menschen herauszuholen. Aber seht ihr auf diesem Bild, was nötig ist, um an die Menschen ranzukommen? Schutt beiseite räumen. Und das ist unsere Situation heute, ihr Lieben. Und wenn ich dazu im Vergleich in christlichen Kreisen dieses Schmuse-Leuchtturmbild sehe, also wir Christen sind der Leuchtturm und wir leuchten so fein und so, alles schon mal gesehen, so ein Bild, dann sehen wir diesen Kontrast. Nein, das ist oft nicht mehr unsere Situation heute, sondern unsere Situation in Bezug auf die Menschen ist, dass es erstmal darum geht, Schutt wegzuräumen. Die Ahnungslosigkeit vielleicht wegzuräumen, das große Misstrauen, insbesondere gegen Kirche, auszuräumen und überhaupt an die Menschen wieder ranzukommen. Was machen Sie denn hier, EFG Borken? Wollen Sie etwa Menschen retten? Und jetzt? Ja, natürlich wäre die richtige Antwort. Das ist unser Hauptanliegen. Es geht uns um Rettung. Und im Evangelium und Jesus Christus geht es um Rettung. Wir Menschen sind Gott so wichtig. Und die Bibel sagt, es dürfen keine Kosten und Mühen gescheut werden, um Menschen zu retten. Mission von christlicher Kirche ist, das Rettungsangebot von Jesus Christus zu verdeutlichen und rauszubringen. Die wohl bekannteste Legitimation, die kann jeder von uns auswendig in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern das ewige Leben hat. Oder in 1. Timotheus 2, Vers 4, Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in dieser Situation zum Alltag überzugehen, wäre ungefähr so, als wenn ihr sagt, naja, ich habe mir mal die Einwohnerliste hier angeguckt, so eng darf man das mit der Rettung nicht sehen, also wer will, kann sich ja selber retten. Und außerdem, wir wollen ja nicht übergriffig werden. Und außerdem habe ich den Eindruck, die Menschen heutzutage wollen eigentlich gar nicht mehr gerettet werden und wer will, kann sich ja melden. Versteht ihr die Heftigkeit, die hier gemeint ist? Wir gehen weiter im Bibeltext. Er ruft Zion zu, dein Gott herrscht als König. Ja, wer oder was herrscht über mich? Sind wir noch im Corona-Modus? Sind wir im Weltkriegsmodus? Sind wir im Zornmodus, im Angstmodus, im Unsicherheitsmodus? Oder prägt Menschenfurcht uns und bringt Menschenfurcht uns dazu, 1000 Gründe zu haben, weshalb das heute nicht mehr so geht, mit diesem Rettungsangebot zu verkündigen? Wie hat mich die Nachricht des Freudenboten erreicht? Hat sie mich so erreicht, dass ich sage, ja, er reicht, das habe ich erkannt. Jesus Christus herrscht als König, ist auch ein schönes, schönes Lied. In Vers 8 geht es weiter, hört ihr es? Die Wächter der Stadt rufen laut, sie jubeln alle vor Freude. Ja, wie toll wäre das denn? Menschen in Borken erkennen in dir da ist irgendwas anders. Der ist mit Jesus Christus connected, der ist mit Jesus Christus verbunden. Da ist Jesus Christus in seinem Leben drin, da ist Jesus Christus in seiner Kirche drin, wo er jeden Sonntag hingeht. Da kommt Jesus Christus in die Gespräche hinein, ihr Lieben, und er allein macht den Unterschied. Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht den Freudengeschrei aus, Vers 9, und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Ja, damals wie heute, Gott kommt in die Zerbrochenheit, ins Chaos, in die Trümmer, er befreit, er rettet, damals und heute. Vers 10, der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Sogar in den fernsten Ländern der Erde sieht man, dass unser Gott uns rettet. Ja, ich gebe ja zu, dass wir beklagen, dass in Deutschland so wenig geschieht, dass so wenig Aufbruch ist. Aber ich sehe auch viele fremdsprachige Geschwister hier im Raum. Ich denke, ihr habt manchmal ganz andere Geschichten zu erzählen als wir Bio-Deutschen. Und wenn man mal in die muslimischen Länder schaut oder zu muslimischen Geschwistern schaut, dann gibt es ganz viele, die sind durch Träume zu Jesus Christus und zum Glauben gekommen. Ich habe gehört von einer Geschichte, da war in einem islamischen Land, da war ein Clan, also Kriminelle, die haben eine Satellitenschüssel geklaut samt Anlage, um endlich mal vernünftig Fernsehen zu gucken oder was auch immer. Und als dann alles installiert war, sind sie auf eine evangelistische Sendung in Farsi, also Sprache Farsi, gestoßen und über diese evangelistische Sendung zum Glauben gekommen. Und daneben hat sich der ganze kriminelle Clan dann auch bekehrt. Diese Botschaft brachte sie zur Umkehr. Und heute gehört diese Gruppe der ehemals Kriminellen zu den sogenannten MBBs. MBB steht für Muslim Background Believer. Das sind Christen in muslimischen Ländern, die sich zu einer Denomination zusammengeschlossen haben und ihr Christsein im Hintergrund zu lieben. Ein Freund von mir, Yassi Erik, der Pfarrer, Pastor in Korntal ist, betreut diese Muslim Background Believers. Der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Sogar in den fernsten Ländern der Erde sieht man, dass unser Gott uns rettet. Ich habe jetzt gerade tatsächlich gesehen, dass die fremdsprachigen Geschwister vielfach genickt haben. Ich glaube, wenn wir Raum hätten und sagen, erzählt mal die Geschichten, von denen ihr wisst und von denen ihr gehört habt, dann sehen wir, wie groß das Reich Gottes ist und dass das, was hier im Vers 10 steht, zutrifft. Beispiel eben diese MBBs. Yassir Erik, übrigens Buchempfehlung, wer ihn nicht kennt, Hass gelernt, Liebe erfahren. Er ist über einen Christen zum Glauben gekommen, den er eigentlich abmurksen wollte. Und seine Familie hatte einen Clan mit dem Ziel, die Christen zu ermorden und die Christen zu bekämpfen. Sein Onkel hat Osama bin Laden beherbergt, also dass ihr merkt, wie die so drauf war, diese Christenmiliz. Und dann ist er über eine Begegnung mit einem Christen, der gebetet hat im Krankenhaus, zum Glauben gekommen. Der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Vers 11. Macht euch auf, macht euch auf. Ja, sagt weiter, was der Freudenbote möchte. Was möchte er denn? Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, oder? Vers 12b, denn der Herr zieht vor euch her, Der Gott Israels geht als Letzter in eurem Zug. Habt ihr es? Der Herr zieht vor euch her und der Gott Israels geht als Letzter in eurem Zug. Ja, also was jetzt? Tatsächlich, vorne und hinten zugleich. Unser Enkel Pius war letztens zu Besuch und ich habe ihn geschickt, irgendwas aus dem Keller zu holen. Und er sagte, Opa, geh du vor. Das habe ich geschafft. Und habe ich gemacht. Aber das hier ist mehr, umgeben von Gott. Vorne und hinten zugleich. Und das ist für mich sehr, sehr tröstlich, wenn wir mit diesem Rettungsauftrag unterwegs sind, wenn wir damit unterwegs sind, Evangelium weiter zu sagen und die Nächste zu erreichen. Ich bete sehr oft das Gebet, Herr, räume du hinter mir auf. Ziehe du das glatt, wo ich Kappes geredet habe. Bring du das in Ordnung, wo ich geschwiegen habe und hätte nicht schweigen sollen. Bring du das in Ordnung, wo ich den anderen überrannt habe oder überpredigt habe oder sonst was. Räum du hinter mir wieder auf. Das ist für mich so dieses praktische Einladen. Bring das wieder in Ordnung, was ich vielleicht vermasselt habe. Oder geh du mit der Person und den Menschen weiter, wo etwas begonnen ist. Das ist dieses Vorne und Hinten zugleich. Und es schützt uns auch vor Überforderung, dass nicht ich derjenige bin, der das mit der Rettung machen muss oder mit der Rettung arrangieren muss. Nein, es ist alles arrangiert am Kreuz, oder? Es ist vollbracht, es ist vollzogen. Ich bin nicht derjenige, der das jetzt bringen muss und leisten muss. Und in diesem Sinne darf ich unterwegs sein. Ich darf um vorbereitete Verhältnisse bitten, wenn ich in Gespräche gehe, ob mit oder ohne Marburger Medien. Es funktioniert auch ohne übrigens. Aber mit sind es oft willkommene Hilfsmittel bei den Menschen. Zeig mir, wie ich die und die Karte einsetzen soll. Zeig mir, wie das und das für wen auch immer geeignet sein kann. Und so gehen vielleicht einige sogar nachher auch betend hier oder meditieren ein bisschen ran und sagen, Herr, zeig mir, was für wen geeignet sein könnte. Es muss ja nicht mir gefallen, sondern meinem Neffen oder meinem Nachbarn oder was auch immer. Ich suche da keine eigenen Wege. Ja, ihr Lieben, wir leben tatsächlich in einer Situation, wo viele Menschen Angst haben, jegliche Hoffnung verloren haben, Weltkriegsängste haben und so. Und da ist es so wichtig, dass wir von diesem guten Nachrichtenbringer erzählen. Und weil dieser Vers 10 so stimmt, brauchen wir nicht verkrampfen. Denn nur er kann schlussendlich dafür sorgen, dass niemand verloren geht. Und so schließt sich der Kreis. Er rettet. Er reicht. Amen, oder?